Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit mir, mit Hilde Regeniter und mit unserem Studiogast Luisa Pfeifenschneider. Luisa ist eigentlich Praktikantin hier im Domradio. Ja, und heute siehst du ein bisschen anders aus als normalerweise, ne?
Ja, ich trage heute die traditionelle Kleidung, die traditionelle nepalesische Kleidung, die ich mir in Nepal habe machen lassen. Und zwar heißt das Kurta Soba, also es ist ein sozusagen langes Gewand und die Hose ist sehr, sehr weit, wie man die ja auch aus Indien und Nepal kennt, aus dem Raum. Und darüber trage ich noch einen Schal, wobei die Enden nicht nach vorne geschlagen sind, sondern nach hinten. Also alles ein bisschen anders, sehr, sehr gemütlich. Also man kann sich darin frei bewegen. Es ist nicht eng, so wie die engen Jeans hier in Deutschland oder in Europa. Und ja, es ist grün und mit vielen Steinen bestickt. Also ich würde mal sagen, meine Kurta Soba, die ich jetzt trage, trägt man vielleicht nicht so im Alltag in Nepal, sondern eher bei irgendwelchen Festen oder irgendwie ja, Veranstaltungen und Feiertagen. Aber generell wird die Kurta Soba, also dieses lange Gewand mit der weiten Hose, jeden Tag von den Nepalesen getragen.
Kurta Soba heißt das.
Genau.
Und ich kann mal für alle sagen, die dich jetzt leider nicht sehen können, das ist in diesem Fall wirklich schade. Das sieht sehr, sehr schön aus, steht dir echt gut. Und es ist natürlich kein Zufall, dass du dich so in Schale geworfen hast für die Sendung, denn du erzählst uns heute von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, als du 4 Monate lang in Nepal warst. Einmal Nepal und zurück als Freiwillige im Kinderheim. Das ist unser Thema in der Sternzeit heute. Herzlich willkommen.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Und unser Samstagsstudiogast heute in der Sternzeit, das ist Luisa Pfeifenschneider, extra in original nepalesischer Tracht erschienen. Und bevor du, Luisa, uns gleich ein bisschen erzählst über deine Zeit in Nepal, stellen wir dich erstmal ganz kurz vor. Alter?
19 Jahre alt.
Beruf?
Im Moment habe ich noch keinen Beruf, aber ich will zum Wintersemester Journalismus anfangen.
Weißt du schon, was du später mal am liebsten machen möchtest?
Ja, am liebsten möchte ich in die Journalismusbranche gehen, also zum Beispiel Radio oder zur Zeitung.
Was gefällt dir eigentlich so am Reisen?
Am Reisen gefällt mir vor allem, dass man seinen Horizont erweitern kann und dass man vor allem selbstständig wird und aus dem eigenen Bett sozusagen mal rauskommt und ja, über die Mauer sehen kann.
Warum wolltest du mal für längere Zeit von zu Hause, von Deutschland weg?
Ich wollte wirklich mal was ganz anderes erleben, deswegen auch das Reiseziel Nepal. Und ich wollte einfach mal unabhängig sein von meinen Eltern, von meiner Familie. Und gerade nach der Schule brauchte ich da sehr viel Freiheit und die habe ich dann auf meiner Reise gewonnen.
Würdest du wieder nach Nepal fahren?
Auf jeden Fall. Also ich bin schon fleißig am Sparen und plane schon, wann ich das nächste Mal wieder dahin reisen kann.
Luisa Pfeifenschneider, unsere aktuelle Praktikantin im Domradio und heute zu Gast in der Domradio Sternzeit. Und gleich, da erzählt sie uns viel, viel mehr von ihrem nepalesischen Abenteuer. Nepal, das liegt wirklich von uns aus gesehen am anderen Ende der Welt. Ein Land in Südasien, das im Norden an die Volksrepublik China grenzt und ansonsten quasi umschlossen ist von Indien. Ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, Luisa, ich weiß fast gar nichts über Nepal und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du uns heute von deiner Zeit dort erzählst. Aber sag mal, wieso bist du ausgerechnet auf Nepal gekommen?
Ja, das war am Anfang auch nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich nach Indien, aber meine Mutter war vorher in Indien und das soll wohl ein ziemlich hartes Pflaster sein. Das ist auch nochmal eine andere Nummer als Nepal. Deswegen habe ich erstmal gedacht, mache ich die weichere Variante. Dann war eine Freundin von mir in Nepal, die mir da so viele positive Dinge darüber erzählt hat. Und dann bin ich tatsächlich auch in das gleiche Projekt, also das gleiche Freiwilligenprojekt wie sie gekommen. Und ja, das war halt dann Nepal mein Ziel.
Und du hattest dann eben über diese Freundin schon Ansprechpartner. Wie bist du dann vorgegangen, um das Ganze zu organisieren?
Genau, also ich habe mich ein paar Mal mit ihr getroffen und dann verschiedene Sachen beredet. Was nimmt man mit? Wie ist das Klima? Worauf muss man achten? Also wie ist das mit dem Essen und so weiter? Und sie hat mir da auch sehr viele Tipps geben können. Und dann habe ich mich natürlich im Internet informiert und bei anderen Leuten, die schon mal in Nepal waren, um mir dann so ein Bild zu verschaffen.
Das hast du gemacht, also du hast dir Informationen beschafft. Hast du dich sonst noch irgendwie vorbereitet auf diesen etwas anderen Trip?
Ich habe einige Bücher gelesen über Nepal und ja, viele so Vorträge mir im Internet angesehen und ja, Bilder angeschaut und so weiter. Aber eigentlich dachte ich, dass ich mich einfach mal auf dieses Land in dem Land einlasse. Also ich wollte mich da gar nicht so darauf vorbereiten, weil dann hat man auch immer irgendwelche Erwartungshaltungen und die wollte ich gar nicht haben.
Was haben denn eigentlich deine Eltern gesagt?
Meine Eltern stehen bei solchen Sachen immer ziemlich hinter mir. Ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes. Ich glaube, das ist nicht bei allen Eltern so. Und die sind ja auch mit mir dorthin gereist. Deswegen waren die sofort eigentlich völlig begeistert. Und natürlich ist das ein gefährliches Land, aber wir waren eben auch schon in relativ vielen Ländern, wo es nicht ganz ungefährlich war. Und deswegen wurde darüber gar nicht diskutiert. Also ich hatte da direkt, ja, mach das. Und dann ging es eigentlich auch schon los.
Die haben dich unterstützt, dann ging es schon los. Das heißt, du hast dann irgendwann den Rucksack gepackt.
Genau, das war ein ziemlicher Akt, weil ich irgendwie nicht wusste, wie ist das Klima da, und meine Freundin konnte es mir auch irgendwie nicht so ganz sagen, weil das auch immer relativ unterschiedlich ist. Also,
je nachdem, wo man im Land landet, ne?
Genau, also es gibt da sehr, sehr heiße Gegenden, und dann je höher man kommt, ist ja klar, wird es natürlich ziemlich kalt. Da ist die Frage, wie kalt ist es da, also minus 30 Grad oder ist es da nur minus 3 Grad? Also wir haben da wirklich die komplette Bandbreite eingepackt, vom Bikini bis hin zur Daunenjacke, und so verrückt habe ich tatsächlich noch nie gepackt, aber da habe ich mich dann auch wieder im Internet informiert, was dann da rein muss. Braucht man ein Mückennetz wegen Malaria und welche Medikamente braucht man? Und da muss man schon ziemlich viele Sachen bedenken. Also wir haben da schon 3 Wochen vorher oder so angefangen zu packen.
Und das alles in so einen großen Tourenrucksack, wie man den so mitnimmt. Der ist ja auch vom Raum her ziemlich begrenzt. Wie kriegt man da alles rein?
Also unser Gepäck war auch tatsächlich ziemlich begrenzt. Ich glaube, ich hatte einen Pullover mit und 3 T-Shirts. So wenig habe ich noch nie in einen Urlaub mitgenommen. Aber man braucht es dort eben auch nicht. Man wäscht die Sachen, hängt sie draußen zum Trocknen auf, und die sind innerhalb von einem Tag trocken. Und da die Leute da so arm sind, will man da auch gar nicht mit so 10 verschiedenen T-Shirts hinkommen. Also es war schon sehr, sehr begrenzt, und ich habe 3-mal umpacken müssen, weil ich noch zu viel hatte. Aber man kommt irgendwie doch mit dem wenigen Platz zurecht.
Irgendwann war der Rucksack fertig gepackt und es konnte losgehen. Warst du da sehr aufgeregt?
Ja, ich war total aufgeregt, und in dem Moment wusste ich auch irgendwie gar nicht mehr, warum ich das so wirklich gemacht habe. Dann kam nämlich der Abschied von den Freundinnen und Freunden und von meiner Familie, und da in dem Moment wusste ich wirklich nicht mehr, warum tust du denn sowas an, wieso bleibst du nicht hier im sicheren Deutschland? Aber dann habe ich natürlich gemerkt, dass das völliger Quatsch ist.
Wie lange seid ihr geflogen?
Wir sind 11 Stunden geflogen, also erstmal bis Delhi, das waren, glaube ich, so 8 Stunden, ich weiß das gar nicht mehr so genau, und dann noch von Delhi bis nach Kathmandu, das ist die Hauptstadt von Nepal.
Du sagst es, nach einem langen Flug seid ihr irgendwann gelandet in der Hauptstadt Kathmandu. Da warst du noch mit deiner Familie zusammen, mit deinen Eltern und mit deiner Schwester. Die haben sich sozusagen dahin gebracht, und als erstes habt ihr mal eine Wandertour unternommen, und davon erzählen wir gleich mehr.
Domradio Sternzeit. Gäste und Reportagen am Samstag.
Und heute haben wir einen Gast, und zwar zum Thema Einmal Nepal und zurück, Luisa Pfeifenschneider. Die hat nämlich jede Menge Eindrücke aus Nepal mitgebracht, denn da hat sie vom letzten Herbst an über Weihnachten bis in dieses Jahr hinein 4 Monate verbracht als Freiwillige in einem Kinderheim. Und bevor wir da genauer drauf zu sprechen kommen, Luisa, müssen wir erstmal noch über den Manaslu-Trek sprechen. Den hast du nämlich vorher noch mit deiner Familie gemacht. Erstmal, was ist der Manaslu?
Der Manaslu ist einer der 8000er in Nepal. Ich glaube, das ist der 8. höchste Berg auf der Welt. Und auf den sind wir natürlich nicht draufgestiegen. Das schafft nur Reinhold Messner und noch andere Verrückte. Wir sind um ihn herumgelaufen, und dieser Trek dauert eben 16 Tage. Und die höchste Stelle dabei ist ein Pass, der sehr nah am Manaslu ist, zwischen dem Annapurna-Gebiet und dem Manaslu-Gebiet. Und der ist 5300 Meter hoch.
Also schwindelerregende Höhe, wirklich. Wie war das da, so hoch oben rumzuwandern?
Das war vor allem sehr, sehr anstrengend, weil die Luft da extrem dünn ist, und das denkt man gar nicht, dass man wirklich so Probleme hat, nur weil man in so großer Höhe ist. Also da kann man so gut trainiert sein, wie man will. Die Luft ist da einfach irgendwann weg und so dünn, dass man wirklich das Gefühl hat, man fällt gleich da um, und man freut sich auch wirklich, wenn dann wieder Luft kommt. Also wenn man dann wieder absteigt und dann wieder mehr Luft da ist, das merkt man dann auch wirklich.
Und weil das so anstrengend ist, vor allen Dingen natürlich für Leute, die das normalerweise nicht machen, die nicht gewohnt sind an diese klimatischen Bedingungen, habt ihr euch ein bisschen Unterstützung geholt?
Ja, wir hatten einen Führer, einen Mountain Guide, der sich sehr gut in den Bergen auskannte und uns sehr viel geholfen hat, also immer dafür gesorgt hat, dass wir eine Unterkunft hatten und ja, zu essen hatten. Und dann hatten wir noch Porter, heißen die, das ist sind aus dem Sherpa-Volk. Die haben unser Gepäck getragen, also sogenannte Träger, und die haben 30 Kilo auf dem Rücken gehabt und sind trotzdem noch mit Flipflops vor uns hergelaufen. Also ohne die hätten wir das auch gar nicht geschafft.
Was war das für eine Landschaft, durch die ihr da durchgelaufen seid?
Ja, anfangs war die Landschaft noch sehr, sehr grün, also viele Bäume und Wälder, die so moosverhangen waren, riesige Rhododendren und ja, Blütenmeere, sehr, sehr schön. Und dann wurde das irgendwie immer lebloser und karger. Also ganz oben war wirklich gar nichts mehr. Kein Grashalm wuchs da mehr. Schneefelder teilweise. Und ja, aufgrund der Kälte und der der Höhe wuchs da wirklich gar nichts mehr. Deswegen war das sehr, sehr karg. Da sind wir dann nur noch durch Geröllfelder gewandert.
Also ganz abwechslungsreiche Szenarien auch. Wo habt ihr übernachtet?
Wir haben immer in anderen Hütten übernachtet. Das war immer das Ziel der Reise. Eine Hütte, in der man Verpflegung bekommen hat, am Morgen ein Frühstück und dann eben dort schlafen konnte. Das waren sehr, sehr einfache Hütten mit Toiletten, die jeder benutzen konnte. Teilweise noch Duschen, aber ganz oben, wo es sehr kalt war, gab es auch keine Duschen mehr. Da wollte man sich aber auch gar nicht mehr duschen, weil es einfach viel zu kalt war.
Kann man sich vorstellen. Und ziemlich weit oben wart ihr dann in so einer Art Basislager, hast du erzählt? Habt ihr auch in einem Zelt übernachtet? Und wenn man aus dem Zelt rauskam, dann war es ziemlich besonders.
Ja, das war die letzte Etappe. Da hatten wir ein Zeltlager, was sehr, sehr spannend war. Und da lag man mit 10 Leuten in einem Zelt, also wirklich so nebeneinander. Und am nächsten Morgen sind wir um 3 Uhr morgens aufgewacht, und weil wir eben die größte Etappe, diesen 5300er Weg da machen mussten. Und wir standen vor einer Landschaft aus 8000 Meter hohen Bergen und konnten unseren Augen kaum trauen. Also es war wirklich, die haben so nah und doch so fern irgendwie gewirkt. Also man stand wie vor einer Kulisse aus weißen Bergen. Und an dem Tag war auch noch Vollmond zu unserem Glück. Deswegen war es sehr hell und die Berge waren ganz schön angestrahlt und trotzdem ein Sternmeer über uns. Also das war wirklich ganz besonders.
Das klingt so. Eine ganz andere Sache, ihr wart 16 Tage unterwegs und während dieser 16 Tage hattest du überhaupt keinen Kontakt mit der Außenwelt, also Smartphone, totale Nullansage.
Ja, richtig. Also es gab weder Internet, was man natürlich erwartet, aber es gab auch keinen Empfang. Und das fand ich schon ziemlich gruselig, weil man auch gar nicht sagen konnte, so, ich lebe noch, es ist alles gut, weil das ja auch nicht ganz ungefährlich ist.
Da hattet ihr sogar ein bisschen erschreckendes Erlebnis. Es gab nämlich einen Schneesturm in der Zeit, als ihr da wart, ne?
Genau, das war auch groß in den Nachrichten. Da sind 40 Menschen gestorben und wir sind wirklich, bevor dieser Schneesturm war, hatten wir die größte Strecke schon geschafft und deswegen sind wir nicht mehr in den Schneesturm reingekommen. Wir haben das dann nur noch als großen Regenfall erlebt, weil wir schon weiter unten waren. Und da konnten wir dann auch nicht sagen, so, wir leben noch, es ist nichts passiert in dem Schneesturm, weil wir das natürlich auch gehört haben, dass da Leute nicht mehr weitergehen konnten. Und als ich dann wieder Netz hatte und Internet, musste ich erstmal allen schreiben, so, alles gut, ich lebe noch, alles gut verlaufen, ich bin wieder da.
Wie war denn das jetzt so, abgeschnitten zu sein von den sozialen Netzwerken? Ist für dich ja auch ungewohnt gewesen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gehöre ja zu dieser Generation, die irgendwie ständig aufs Handy guckt. Und am Anfang hatte ich dann noch dieses Phantom-Vibrieren oder Klingeln, wo man ständig dachte, oh, mein Handy geht. Aber irgendwann hatte ich das Handy gar nicht mehr so griffbereit und dann wollte man auch gar nicht mehr danach greifen. Also ich habe es dann irgendwann auch gar nicht mehr vermisst, dadurch, dass man halt keinen Empfang hatte und jeder wusste, dass man nicht schreiben kann, hat man sich einfach mal auf andere Dinge konzentriert und war dann wirklich im Hier und Jetzt, anstatt ständig auf dieses Handy zu gucken.
Luisa Pfeifenschneider war mehrere Monate in Nepal, die meiste Zeit davon als Freiwillige in einem Waisenhaus. Wie es da war, was sie da alles gemacht und erlebt hat, davon erzählen wir gleich mehr nach den Nachrichten. Vorher stimmen wir uns aber schon mal musikalisch ein bisschen ein. Was hast du uns mitgebracht, Luisa?
Ich habe das Lied Sunny Sunny mitgebracht von Yaria und das ist ein Partylied, zu dem jeder Nepalese abgeht.
Bergwandern mit der Familie, das ist das eine. Ganz allein in einem sehr fremden Land zurückbleiben, das ist dann doch eine ganz andere Geschichte. Luisa Pfeifenschneider ist das genauso gegangen. Sie hat sich von Eltern und Schwestern nach Nepal bringen lassen. Dann ist sie aber ganz alleine als Freiwillige in ein Projekt gegangen. Und Luisa, darauf vorbereitet hast du dich erstmal nach der Wanderung mit deiner Familie in Kathmandu, in der Hauptstadt. Und du hast mir erzählt, dass das am Anfang wirklich ganz schön hart war, so ein richtig kleiner Kulturschock. Warum?
Ja, kleiner Kulturschock ist groß. Das war für mich schon ziemlich hart. Ich hatte vorher noch nie so richtig Heimweh gehabt, obwohl ich schon oft irgendwie alleine unterwegs war. Und da hatte ich wirklich richtig heftiges Heimweh und wusste gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Und es gab auch nicht so richtig jemanden, mit dem ich irgendwie hätte rausgehen können. Alleine traut man sich dann auch irgendwie nicht raus.
Du musst uns mal sagen, wo du da eigentlich dann untergebracht warst und wie das einfach so lief.
Genau, ich war da in einem Hostel. Das war so ein mehrstöckiges Haus. Das war von der Organisation RCDP, mit der ich nach Nepal gekommen bin und das freiwillige Projekt gemacht habe. Und da waren dann eben die Koordinatoren von RCDP, die einem dann auch so ein bisschen erzählt haben, was es so gibt und wie man so ein bisschen rumreisen kann. Aber so wirklich haben die einem jetzt nicht geholfen. Also man war da ziemlich auf sich selbst gestellt und musste sich da auch wirklich selber zurechtfinden.
Und du hattest ja auch da erstmal ein kleines Sprachproblem.
Genau, also Englisch sprechen zwar die meisten, aber sehr schlecht und man muss sich da auch erstmal einhören, weil die einen ganz extremen Akzent haben. Ich glaube, von Indern kennt man das, bei Nepalesen ist das, glaube ich, noch extremer. Und die, die eben kein Englisch gesprochen haben, haben dann nur Nepalesisch gesprochen. Das konnte ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Deswegen konnte ich mich nicht mit denen verständigen und saß eigentlich wirklich nur in diesem Hostel im Bett und habe eigentlich gar nichts gemacht, weil einfach niemand da war, den ich hätte ansprechen können.
Das war nicht so schön. Wie lange ging das so?
Ja, das war nicht ganz so lange zum Glück, weil dann andere Freiwillige kamen aus der Schweiz und aus Amerika, die mich dann da unterstützt haben. Oder wir haben uns gegenseitig eigentlich so ein bisschen gestützt.
Die waren einfach mal in der gleichen Situation wie du, ne?
Genau, dadurch hatte man irgendwie auch die gleichen Gesprächsthemen, die gleichen Sorgen. Man wollte irgendwie schnell ein Internetcafé finden, weil alle nach Hause telefonieren wollten und so. Und deswegen hatte man irgendwie so, war man auf einer Wellenlänge und dadurch hat man sich auch direkt auf Anhieb total gut verstanden.
Ja, mit denen zusammen hast du dich dann auch rausgetraut, ne?
Genau, also an sich war ich ja schon vorher in Nepal in der Stadt gewesen, deswegen kannte ich mich da auch ein bisschen besser aus als sie, also habe die dann so ein bisschen an die Hand genommen. Aber es ist wirklich nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man zu dritt rumläuft, als wenn man da komplett alleine als einzige Weiße rumläuft und von allen angestarrt wird.
Das ist so, also man fällt da sehr auf als Europäer.
Ja, man fällt ganz extrem auf, also man wird überall angeglotzt und alle rufen, oh, Tourist, Tourist. Und sprechen einen an, was ja erstmal nett ist, aber am Anfang weiß man eben nicht, ist das jetzt nett oder rauben die mich jetzt aus? Also das ist da jetzt gar kein Problem, habe ich dann festgestellt. Ausgeraubt wurde da keiner, den ich kenne und habe auch von niemandem das irgendwie gehört. Aber man fällt extrem auf und wenn man dann in diesen kleinen Minibussen da mitfährt, dann muss man sich auch erstmal trauen, sich da so rein zu quetschen und ja, darf keine Scham irgendwie haben.
Als was für eine Stadt hast du denn Kathmandu überhaupt erlebt?
Kathmandu ist ein großes stinkendes Monster, so habe ich das erlebt. Also es ist sehr laut und sehr voll. Überall laufen Menschen kreuz und quer über die Straßen. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Schilder irgendwie auf der Straße. Alle fahren so schnell, wie sie gerade Lust haben. Und dann sind da noch die vielen Motorräder und es wird gehupt die ganze Zeit. Also man hupt nicht nur, wenn irgendwie Gefahr ist, sondern einfach nur, um zu sagen, so hallo, hier bin ich. Also es wird die ganze Zeit komplett gehupt. Da gibt es sogar Autos, bei denen die Hupe festgestellt ist. Also die hupen permanent, sobald der Motor sozusagen angeht. Also es ist laut, es ist ein Riesenchaos, es ist schmutzig. Also der erste Eindruck war eher ein Schock.
Eher ein Schock, der sich dann so ein bisschen aufgelöst hat, als die anderen Freiwilligen ankamen und irgendwann war dann diese Vorbereitungszeit auch vorbei und es ging ab in die Projekte. Dafür musstest du in die Provinz, in eine ganz kleine Stadt, in einem Nationalpark gelegen und mehr davon hören wir gleich.
Domradio Sternzeit.
Heute über die Erfahrung von Luisa Pfeifenschneider in Nepal. Und in Chitwan, so heißt nämlich der Nationalpark in Nepal, in dem du, Luisa, als Freiwillige gearbeitet hast. Wie weit weg war denn das von der Hauptstadt, also von Kathmandu?
Wir sind mit dem Bus dahin circa 5 Stunden gefahren, aber an sich war das nicht weit. Aber die Straßen in Nepal sind eben sehr, sehr schlecht, deswegen braucht man da ziemlich lange für.
Das war wirklich eine ganz kleine Stadt, vielleicht eher sogar ein Dorf, ne?
Ja, es war ein 200-Seelendorf, glaube ich, vielleicht sogar noch weniger Menschen. Es gab wirklich nichts, es gab zwei so kleine Shops und sonst war da wirklich gar nichts außer Felder und Häuser.
Und drumherum dieser Nationalpark?
Ja, das muss man sich so vorstellen, dass man da nochmal irgendwie 2 Stunden oder so hingefahren ist. Also Chitwan ist nicht nur der Nationalpark, wie ich das auch am Anfang dachte, sondern da fährt man nochmal 1,5 bis 2 Stunden hin mit dem Bus. Und da ist dann so ein abgetrennter Bereich, in dem eben Elefanten und Tiger leben.
Wow, nicht schlecht. In dem Dorf wiederum warst du in einer Familie untergebracht. Was war denn das für eine Gastfamilie?
Ja, ich hatte sehr, sehr viel Glück mit meiner Gastfamilie. Also die habe ich richtig ins Herz geschlossen. Die bestand eben aus Mutter, Vater und 3 Kindern. Die waren alle älter als ich. Also der Älteste war 25 und der Jüngste war 22. Und das war sehr schön mit denen, weil ich mich mit denen auch so austauschen konnte, wie die Jugendlichen in Nepal ticken und wie sehr die davon träumen, irgendwie auch mal nach Europa zu reisen. Und die waren sehr interessiert auch an mir und haben gefragt, wie ist es denn so und habt ihr denn da alle Internet und wie sind denn die Schulen da? Also es war sehr schön, man hat sich ausgetauscht, man hat Musik ausgetauscht, Filme zusammengeschaut, also ganz normale Jugendliche eigentlich, aber der kulturelle Austausch war da schon sehr besonders.
Und mit denen konntest du Englisch sprechen?
Ja, da hatte ich auch sehr viel Glück. Also es gab andere Gastfamilien im Dorf, bei denen Freiwillige gewohnt haben, die gar kein Englisch gesprochen haben oder nur so ein paar Fetzen und dann halt nur Nepalesisch. Und ich konnte mit meiner Gastfamilie wirklich komplett Englisch sprechen. Also meine Gastmutter hatte sich das so angelernt irgendwie ein bisschen, so vom Zuhören und immer mal wieder ein paar Wörter aufgeschnappt. Aber ich fand, die hat super Englisch gesprochen und es sind wirklich Gespräche entstanden. Das war nicht nur, ich habe Durst, ja okay, hier, hol dir Wasser, sondern man konnte wirklich über die Kultur und die Probleme in Nepal sprechen. Also das war sehr schön.
Also mit denen hast du dich richtig gut verstanden. Wie müssen wir uns denn die äußeren Umstände vorstellen? Also wie haben die da gewohnt? Wo hast du gewohnt?
Ich weiß gar nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Also als ich da hinkam, dachte ich wirklich, das wäre ein Scherz oder so. Also das Haus ist ein einstöckiges Haus mit 4 Zimmern. Und das war es dann. In diesen 4 Zimmern schlafen eben dann die Familienmitglieder. Ich hatte da zum Glück ein eigenes Zimmer. Und das war unter einer Treppe, die zu einem Speicher noch hochgeführt hat, wo dann der Reis und so weiter gelagert wurde. Und das kann man sich so vorstellen, das ist so eine große Garage, so groß ist das komplette Haus. Und die Küche war dann auch nicht im Haus, sondern da musste man nochmal rausgehen in einen kleineren Raum noch. Und da war dann die Küche, also man hat gekocht über offenem Feuer und oder über Gas, wenn gerade Geld da war. Dann die Toilette war nochmal weiter, da ist man dann am Wasserbüffel vorbeigegangen und an der Pumpe, wo man eben Wasser bekommen hat oder sich pumpen konnte. Und ja, da war dann die Toilette. Also das Haus war nicht so kompakt wie bei uns, dass alles in einem ist, sondern so verschiedene kleine Räume, die so auf dem Hof verteilt waren.
Wie sah das aus? Also du hast gesagt, da war die Pumpe, eine Dusche gab es nicht.
Eine Dusche gab es nicht, da hatte ich aber auch Pech in meiner Familie. Das war das Einzige, wo ich wirklich fand, das hätte nochmal sein können. So eine Dusche habe ich da schon ein bisschen vermisst, weil die anderen Freiwilligen hatten alle eine Dusche. Bei mir war das so, es gab eine elektrische Pumpe und die konnte man auch benutzen, wenn Strom da war. Die war allerdings draußen, das heißt, ich hatte immer meine komplette Kleidung an und habe dann nur meine Haare so kopfüber gewaschen, wie man das am Wasserhahn bei uns vielleicht tut. Und es konnte eben jeder dabei zugucken. Also beim Haarewaschen war das noch okay, aber man konnte sich da jetzt nicht komplett duschen, weil man sich eben nicht ausziehen konnte oder wollte.
Fandst du das sehr schlimm?
In dem Moment fand ich es ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Wenn ich jetzt so zurückdenke, frage ich mich, wie ich das geschafft habe. Also ich habe dann teilweise eine Woche lang da irgendwie nicht wirklich geduscht, dann immer nur Katzenwäsche mit irgendwie feuchten Tüchern oder mir einen Lappen nass gemacht und dann mal hier, mal da. Aber irgendwo stört es einen dann auch nicht, weil alle gleich gut oder schlecht riechen und das fällt dann auch gar nicht mehr so auf. Also man ist da irgendwie so verbunden mit dem Schmutz und so, dass es gar nicht mehr so sehr auffällt. Und es stört auch die anderen Freiwilligen nicht, weil die eben in der gleichen Situation sind.
Was auch noch etwas gewöhnungsbedürftig war, das war dein Bett.
Genau, das war wirklich gewöhnungsbedürftig. Da habe ich mich bis zum Ende eigentlich auch nicht dran gewöhnt. Und zwar lieben die Nepalesen harte Betten. Also so Matratzen und so, das kennen die gar nicht. Da gibt es auch lustige Geschichten von Nepalesen, die nach Deutschland gekommen sind und dann später auf dem Teppich geschlafen haben, weil ihnen das Bett einfach zu weich war. Also das war bei mir einfach nur ein Holzgestell, so kann man sich das vorstellen, mit einem Laken darauf und sonst war da nichts. Also ich hatte da wirklich in den ersten Nächten blaue Flecken vom Schlafen, weil es einfach so hart war. Also das war wirklich nicht bequem und später habe ich mir dann irgendwas gebastelt aus Schlafsack und Decke und dann ging es dann auch.
Hast du ein bisschen Zeit gebraucht, um dich daran zu gewöhnen, dass das so war oder bist du angekommen und hast gesehen, wie nett und herzlich die Leute waren, der Rest war dann nicht so wichtig?
Ich habe, glaube ich, nicht ganz so lange gebraucht, aber ich bin auch jemand, der sich irgendwie schnell anpassen kann, glaube ich. Also wenn ich in eine Situation geworfen bin, dann kann es halt sein, dass da Sachen fehlen oder nicht so sind wie zu Hause, aber das ist dann eben so. Und darüber nachzudenken, dass man das jetzt haben könnte und unter einer warmen Dusche stehen könnte, in einem warmen, weichen Bett liegen könnte, da denkt man natürlich dran, aber das ist dann eben nicht so. Und wenn man das nicht haben kann, dann vermisst man das auch nicht und braucht es auch irgendwo nicht.
Luisa Pfeifenschneider, die hat sich an diese Umstände, die doch etwas anders waren als zu Hause in Deutschland, ziemlich schnell gewöhnt, als sie nämlich mehrere Monate lang als Freiwillige in Nepal gearbeitet hat. Und was sie dann genau in dem Projekt, in dem Kinderheim gemacht hat, das erfahren wir dann in der nächsten Stunde, gleich nach dem Wort, das du uns mitgebracht hast, Luisa. Aber bis dahin vertreiben uns die Zeit nochmal mit ein bisschen nepalesischen Klängen. Was hast du diesmal ausgesucht?
Ich habe diesmal das Lied Meri Ashiki, das heißt Meine Liebe, ausgesucht. Das ist von Mahesh Bhatt und das ist ein ganz berühmter Bollywood-Film, den alle Jugendlichen kennen.
Und das hören wir jetzt.
Du Mujhe
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Lass deinen Geist still werden wie ein Teich im Wald. Er soll klar werden wie Wasser, das von den Bergen fließt. Lass trübes Wasser zur Ruhe kommen, dann wird es klar werden. Und lass deine schweifenden Gedanken und Wünsche zur Ruhe kommen.
Domradio Sternzeit.
Die Sternzeit. Weiter mit mir am Mikrofon, Hilde Regeniter, und weiter mit Luisa Pfeifenschneider als Studiogast. Und das Wort, was wir gerade gehört haben, das hast du uns natürlich mitgebracht. Luisa, was war das für ein Text und warum passt der gut in unsere Sendung?
Das war ein Text von Buddha, der ja, hat sich diesen Text sozusagen ausgedacht und seinen Menschen gepredigt. Und ich habe diesen Text ausgewählt, weil Buddha ja in Nepal geboren ist, auch wenn Inder immer behaupten, dass er in Indien geboren ist. Aber eigentlich ist die Geburtsstätte in Nepal, in Lumbini. Und das passt einfach sehr gut zu der Mentalität in Nepal. Also dieses Ruhige und das zur Ruhe kommen, zu sich selbst finden, passt sehr gut zum Buddhismus und auch ja, zu den Menschen selber, die einfach immer versuchen, einen klaren Gedanken zu fassen und nicht 10.000, so wie wir das hier vielleicht machen, und sehr, sehr still und langsam leben.
Luisa Pfeifenschneider, die erzählt uns heute in der Sternzeit von ihrer Zeit in Nepal, und zwar gleich als nächstes von dem Kinderheim, in dem sie mitgearbeitet hat.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Und unser Gast heute, das ist Luisa Pfeifenschneider, in der Sendung Einmal Nepal und zurück. Und Luisa ist jetzt schon einige Wochen wieder aus Nepal zurück, ungefähr einen Monat, hast du gerade gesagt. Und heute lässt du hier in der Sternzeit deine Erinnerungen nochmal mit uns zusammen aufleben. Luisa, du warst als Freiwillige für ein Waisenhaus eingeteilt. Was war das für ein Kinderheim?
Das war ein Kinderheim mit 25 Kindern, die von 8 bis 21 Jahre alt waren. Und man hat denen eigentlich hauptsächlich bei den Hausaufgaben geholfen und so, wenn sie vor Klausuren waren, irgendwie mit dem Lernen geholfen, also sie abgefragt und Sachen erklärt. Und dann hat man, wenn sie gerade mal Freizeit hatten, die hatten tatsächlich sehr wenig Freizeit, hat man mit ihnen auch gespielt. Wir haben Lagerfeuer gemacht und so weiter.
Mit denen konntest du, glaube ich, auch Englisch sprechen, ne?
Ja, die waren sehr gut gebildet, die waren auf einer privaten Schule. Und wenn man in Nepal auf einer privaten Schule ist, dann hat man gerade nochmal eine Chance irgendwie, dass was aus einem wird. Weil da werden alle Fächer auf Englisch unterrichtet. Also das Englisch ist sehr, sehr gut bei den nepalesischen Kindern auf privaten Schulen. Deshalb konnten die sich auch sehr gut mit uns unterhalten. Also es war nicht so ein mit Händen und Füßen reden, sondern da sind wirklich Gespräche entstanden. Und die waren auch total interessiert an einem. Und
was haben die dich denn zum Beispiel gefragt?
Ja, ganz verrückte Sachen irgendwie, wie schnell die Autos fahren bei uns und wie teuer der Sprit ist und ja, wie die Kinder in Deutschland so leben und ob es Fernseher gibt und also alles, was einem Kind so durch den Kopf geht eigentlich. Also wir haben da wirklich über die verrücktesten Themen geredet. Gibt es bei euch auch Ziegen und habt ihr denn auch Hühner zu Hause und so? Also ja, alles eigentlich.
Ich meine, das ist ja toll, wenn so Kinder, die eigentlich wirklich schwer im Leben haben, die ihre Eltern verloren haben, wenn die dann die Chance kriegen, auf eine gute Schule zu gehen.
Ja, das konnte eben ermöglicht werden, dadurch, dass die Freiwilligen dahin gekommen sind. Also man hat bezahlt dafür, dass man dort gearbeitet hat. Hört sich erstmal ein bisschen doof an, aber an sich spendet man und ist sozusagen als Person auch noch da eine Hilfe. Also man bringt den Kindern was bei und lässt sozusagen auch noch ein bisschen Geld da, was denen sehr viel hilft. Also die waren sehr gut genährt, viel besser als die Kinder, die in Familien gewohnt haben. Und die gingen auf eine private Schule, hatten ordentliche Kleidung an und wirkten so auch eigentlich gar nicht unglücklich. Also sie hatten genug zu spielen und eine gute Schulbildung und auch irgendwie ja einen Blick auf die Zukunft, der vielversprechend war.
Und du hast denen bei den Hausaufgaben geholfen? Was haben die so gelernt? Ganz normal, wie bei uns auch? Oder?
Nee, das ist eigentlich kein Vergleich zu uns. Also ich glaube, alle Lehrer in Deutschland würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, also es war eigentlich nur auswendig lernen. Also die haben alles komplett auswendig gelernt. Das war wirklich wie in diesen, weiß nicht, Koranschulen, wo man so hin und her wippt und alles einfach nur auswendig lernt. Und so war das da eben auch.
Also, aber die hier haben immerhin verstanden, was sie auswendig lernen.
Ja, nicht so richtig. Also die Übersetzung war nie da. Also man hatte nie jetzt wie bei uns so Vokabel lernen, sondern man hat komplette Texte bekommen und musste dann irgendwie versuchen, das da rauszufinden. Und wenn da englische unbekannte Wörter waren, wurden die mit englischen Wörtern übersetzt. Und teilweise haben die Kinder wirklich gar nicht verstanden, was sie da gelesen und gelernt haben. Also es war wirklich ein ständiger Singsang, wo die diese Texte aufgesagt haben. Wenn man dann eine Frage gefragt hat, die nicht jetzt gerade so mal aus dem Text hervorgeht, waren die völlig überfordert. Also sie haben den Sinn von dem Text eigentlich gar nicht verstanden dann.
Das war ja dann wahrscheinlich für dich auch gar nicht so leicht, damit umzugehen, weil du es ja ganz anders gewohnt bist, oder?
Ja, und wir haben uns auch irgendwie geärgert. Also wir waren sauer, dass das so schlecht ist, weil es hätte viel besser sein können. Also diese privaten Schulen sind schon ziemlich gut und dann noch so eine schlechte, also den Kindern das so schlecht beizubringen, das hat uns einfach irgendwie ziemlich traurig gemacht und man konnte es auch in dem Moment nicht ändern. Also wir haben dann einfach versucht, den Kindern das so gut wie möglich beizubringen, weil sonst gibt es da auch auf die Finger, wenn man da mal die Fragen nicht auswendig kann oder die Antworten, und das wollten wir halt auch verhindern. Deswegen, ja, wir konnten da nicht wirklich was ändern. Daran musste man sich erstmal gewöhnen.
Hattet ihr denn auch Kontakt mit den Lehrern, wo ihr mal vielleicht eine kritische Bemerkung hättet machen können?
Das leider gar nicht. Also daneben war eine öffentliche Schule, bei der man auch freiwillige Projekte machen konnte. Da war ich auch ein paar Mal im Unterricht. Aber auch da war es sehr schwer zu unterrichten und die Lehrer hatten eigentlich auch keine Ahnung, was sie da so wirklich gemacht haben. Also das war so ein, hier habt ihr ein Buch, macht mal Seite 2 oder so, dann stand da ein Text und irgendwelche Fragen, die man beantworten konnte, und dann haben die denen die Aufgaben halt, die Antworten vorgegeben. Also sowas war das. Also wir hatten leider gar nicht die Möglichkeit, mit den Lehrern von der privaten Schule zu reden.
Also da habt ihr dann durchaus mitgekriegt, was es für Probleme im Bildungswesen in Nepal gibt. Hat dir das trotzdem Spaß gemacht mit den Kindern?
Ja, auf jeden Fall. Es sind ganz tolle Kinder gewesen, die wirklich total offen waren und noch so total verspielt waren und immer draußen gespielt haben und sich neue Sachen ausgedacht haben und so. Und also so richtige Kinder noch, die hatten wirklich eine sehr schöne Zeit da und hatten da drumherum einen Wald, in dem die gespielt haben und irgendwelche Steinschleudern ausprobiert haben. Und wir haben mit denen Feuer gemacht und das fanden die ganz toll. Also die konnte man einfach schnell so mit kleinen Dingen begeistern. Und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, viel mehr als denen da was beizubringen.
Luisa Pfeifenschneider, bis Anfang dieses Jahres war sie noch Freiwillige in Nepal. Und da hat sie nicht nur im Kinderheim gearbeitet, sondern auch auf dem Feld. Wie das war, das hören wir dann gleich im nächsten Teil von Domradio Sternzeit. Domradio Sternzeit und wir sprechen über Luisa Pfeifenschneiders Erfahrung in Nepal. Keine elektrischen Geräte, keine Pflanzenschutzmittel, alles von Hand gesät und geerntet. So hast du in Nepal auf dem Feld gearbeitet. Was genau hast du da gemacht?
Ich habe da verschiedene Sachen angebaut, die eben lokal angebaut werden. Also zum Beispiel Salat oder Tomaten, Blumenkohl, Kartoffeln, Mais und sowas. Und diese Sachen sind dann dem Kinderheim zugute gekommen. Also dadurch war das Kinderheim halt immer gut versorgt mit Gemüse. Was mir auch sehr gut gefallen hat, dass die beiden Projekte da so Hand in Hand gegangen sind. Und meine Aufgabe war da eigentlich, das Feld sozusagen in Schuss zu halten, also Unkraut zu jäten, das gehört eigentlich zu den Hauptaufgaben, dann natürlich die Samen zu pflanzen und das Feld zu pflügen und ja, zu wässern und all diese Sachen, die eben dann anfallen.
Ich meine, das kann ja jetzt nicht jedes Stadtkind aus Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hattest du schon ein bisschen Gartenvorerfahrung?
Ja, wir haben zu Hause einen sehr großen Garten und ich bin eigentlich so ein Kind, was hauptsächlich draußen aufgewachsen ist. Ich glaube aber schon, dass das für einige ein ziemlicher Schock war, obwohl ich sehr überrascht war, dass die anderen Freiwilligen, auch wenn die das vorher noch nie gemacht haben, da so begeistert von waren. Also ich glaube, man kann sich da schnell für begeistern, dadurch, dass man da auch einfach so schnell das Gefühl hat, man hat was getan. Also wenn man ein Feld pflügt, sieht man am Ende, man hat ein Feld geflogen. Deswegen, also man hat da direkt so ein Erfolgsgefühl und das hat viele auch so ziemlich begeistert und die haben dann auch gesagt, die würden das jetzt zu Hause auch nochmal machen.
Ich meine, wenn man die ganze Zeit so kniet und Unkraut rauszupft von Hand, das ist ja anstrengend, vielleicht sogar ein bisschen öde, monoton, aber vielleicht ja, weiß ich nicht, auch meditativ oder so.
Ja, auf jeden Fall meditativ. Also teilweise war man dann da wirklich alleine auf dem Feld und ich habe das immer total genossen, weil in der Familie immer sehr viel los war. Es wurde immer geredet, es war immer laute Musik oder der Fernseher war an. Und da auf dem Feld konnte man einfach so ein bisschen zu sich selbst finden und einfach diese monotone Aufgabe hat das irgendwie, also das war einfach dieser immer gleiche Ablauf, der einen da so beruhigt hat. Und wenn man da gerade mal keine Lust drauf hat, dann ist man halt zu den anderen Freiwilligen gegangen und hat mit denen geredet. Also wir haben da stundenlang über irgendwelche Sachen diskutiert und geredet. Und während man diese monotonen Sachen dann da gemacht hat, das war auch eine ziemliche Entspannung.
Du hast gerade gesagt, du fandst das ganz gut, dass so die beiden Projekte, in denen du mitgearbeitet hast, so zusammengehangen haben, ne?
Genau, das war sehr schön. Also das Waisenhaus war sehr gut versorgt durch diese Feldarbeit. Die haben auch teilweise selber auf dem Feld da geholfen, die Kinder, und dadurch das dann auch gelernt. Also eigentlich lernt das ja jedes nepalesische Kind in der Familie, und die Kinder aus dem Waisenhaus haben das dann da gelernt. Also das ist sehr wichtig in Nepal, dass man das kann, weil das der die Haupteinkommensquelle ist. Und ohne dieses Feld hätten die das gar nicht gelernt und wären dann auch ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Deswegen war das ganz gut.
Die Gemüsesorten, die du da gerade aufgezählt hast, das waren ja eigentlich alles Gemüsearten, die wir hier auch kennen, ne? Blumenkohl und so weiter. Gab es auch irgendwas ganz Exotisches?
Nee, exotisch ist das eigentlich nicht. Das Klima ist eigentlich relativ ähnlich wie hier. Also man hat auch im so Winter eigentlich geerntet, weil der Winter ist wie unser Herbst. Und man kann eigentlich das ganze Jahr über Sachen anpflanzen. Exotisch, ja, vielleicht Papaya und Bananen wachsen natürlich da und Kaffee. Das haben wir jetzt hier nicht so. Aber das Klima ist, wie gesagt, eigentlich ähnlich wie hier und deswegen wachsen auch die gleichen Sachen wie bei uns.
Und die Sachen, die werden dann eben zu Lebensmitteln weiterverarbeitet, also zu Speisen. Und wir müssen unbedingt noch übers Essen in Nepal sprechen, ne?
Ja, unbedingt. Das ist ganz besonders.
Was ist da so das Nationalgericht?
Das Nationalgericht ist Dal Bhat. Dal heißt Linsen, das ist eine Linsensuppe, und Bhat heißt Reis. Und dann gibt es dazu noch Takari, das heißt Gemüse auf Nepalesisch, also Dal Bhat Takari heißt das dann alles zusammen. Das ist eben Reis, ganz normaler gekochter Reis mit dieser Linsensuppe, damit das so ein bisschen besser zusammenhaftet, und dann eben Gemüse. Das sind meistens Kartoffeln und Blumenkohl. Also da wird nicht viel abgewechselt, weil die Familien immer sehr arm sind. Und dann isst man natürlich mit den Händen, also muss das Ganze auch gut zusammenpappen irgendwie. Und das ist dann so eine ziemliche Matsche, die man dann da jeden Tag morgens und abends isst. Also es gibt nur dieses Dal Bhat und sonst gibt es eigentlich kein Gericht. Ich habe da morgens um 9 und abends um 7 Dal Bhat gegessen und sonst gab es da nichts.
Klingt ein bisschen monoton, ne?
Ja, auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber meine Gastmutter war eine sehr gute Köchin, die hat da immer sehr viele verschiedene Gewürze reingetan, und wenn dann mal ein bisschen Geld da war, hat sie auch versucht, ein bisschen abzuwechseln, dann mal anderes Gemüse zu nehmen oder Pilze mal da reinzunehmen. Und man gewöhnt sich irgendwie daran. Also es geht bei den Nepalesen noch nicht darum, dass das irgendwie gut schmeckt, sondern es geht darum, dass man satt wird, und dieses Dal Bhat, also der Reis, der füllt einen tatsächlich schon sehr. Also man ist danach auch wirklich erstmal pappsatt und das auch dann bis zum Abend, wo man dann wieder Dal Bhat bekommt. Und der Vorteil ist eben, diese ganzen Zutaten, also Reis, Linsen und Gemüse, wächst bei denen hinterm Haus. Also die graben dann, bevor sie Dal Bhat machen, ein paar Kartoffeln aus und daraus wird dann Gemüse gemacht. Der Reis wird schon gelagert und die Linsen. Man muss nicht jeden Tag irgendwie aus 30 verschiedenen Nudelsorten wählen, sondern kann jeden Tag das Gleiche machen, macht sich keinen Stress, was wird denn heute gekocht, sondern eben immer dieses Dal Bhat. Und das ist auch eine Art von Entspannung.
Die Leute sind also Selbstversorger. Und du konntest dich ja zum Beispiel über dieses immer gleiche Essen austauschen mit den anderen Freiwilligen. Da sollten wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Du warst ja nie alleine, sondern da waren immer auch noch andere Europäer, Amerikaner und so weiter.
Ja, die Freiwilligen kamen aus der ganzen Welt. Also die meisten kamen tatsächlich aus Deutschland. Ich glaube, die Deutschen werden auch von Nepal angezogen, dadurch, dass man da wandern kann und dass das schöne Landschaft ist. Sehr viele kamen aus Amerika, was mich gewundert hat, weil die ja teilweise so ein bisschen verwöhnt sind. Und für die war das, glaube ich, ein ziemlicher Kulturschock. Und dann natürlich aus der Schweiz, aus Polen und Frankreich. Und mit denen konnte man auch sich in deren Kultur nochmal so ein bisschen austauschen, wie deren Blickwinkel auf die nepalesische Kultur ist. Das war sehr interessant.
Also ein doppelter Kulturaustausch. Einmal mit den Nepalesen und dann noch mit den anderen Freiwilligen aus ganz verschiedenen Ländern. Sag mal, du hast viel gearbeitet in der Schule, auf dem Feld. Hast du zwischendurch auch nochmal Zeit gehabt, ein bisschen was vom Land anzugucken?
Ja, ich habe mir sehr viel Zeit genommen. Also das waren Projekte, die jetzt nicht so festgelegt waren, dass man da gar nicht mal fehlen konnte. Es war zwar nur am Samstag frei, das heißt, so wie wir das Wochenende kennen, aus 2 Tagen besteht das da aus einem Tag, also nur der Samstag ist frei. Man konnte aber gut diesen Samstag mit dann einem Freitag verbinden und dann irgendwo mal hinreisen. Also ich war in sehr vielen umliegenden Städten. In dem Nationalpark bin ich auf Elefanten geritten und habe kleine Wanderungen gemacht, war in Pokhara, was so eine Hippie-Stadt ist, so nennt sich das immer, also wo sehr viele schöne Cafés sind. Es liegt direkt am See und habe einfach total viel vom Land auch so gesehen und erlebt.
Und hat dir das Land gefallen?
Ja, total. Also es war vor allem so schön, weil es so vielseitig ist. Also in dem Gebiet, wo ich war, ist es sehr flach und je weiter man dann Richtung Mount Everest sozusagen fährt, wird es eben immer hügeliger und am Ende kommen dann diese 8000er. Und ich war wirklich jedes Mal wieder überrascht, wenn ich in einer neuen Stadt war, dass die nochmal so vollkommen anders ist als die Städte, die ich zuvor gesehen habe. Also es ist nie langweilig geworden. Man hatte immer Kultur und Natur dabei, was ich wirklich eine gute Mischung fand.
Luisa Pfeifenschneider, die war in Nepal. 4 Monate lang hat sie Land und Leute kennengelernt und wir erzählen gleich noch ein bisschen weiter davon.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Und unser Gast heute, das ist Luisa Pfeifenschneider. Zwischen Abitur und Studium, da hat sie 4 Monate in Nepal verbracht. Sie hat als Freiwillige für eine Organisation Sozialarbeit in einem Kinderheim gemacht und auf dem Feld Obst und Gemüse angebaut, Gemüse vor allen Dingen. Ne? Sie ist gereist und mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Und Luisa, ganz besonders engen Kontakt, hast du auch schon gesagt, hattest du natürlich zu deinen Gastgeschwistern. Über die hast du ganz intensiv mitbekommen, wie junge Leute in Nepal so leben. Was ist denn das für ein Leben, das die da führen?
Ja, das kann man sich hier als junger Mensch gar nicht so vorstellen. Also meine Gastschwester hatte zum Beispiel schon seit 7 Jahren einen Freund, hat ihn aber erst einmal sozusagen live gesehen. Und die haben immer miteinander geschrieben und sich teilweise auch angerufen. Aber das musste eben geheim bleiben, dass sie mit dem zusammen war. Sobald das rausgekommen wäre, sobald die Eltern das erfahren hätten, hätte sie den direkt heiraten müssen. Und sie war auch sehr, sehr verliebt in ihn und hat immer von ihm geschwärmt, aber auch eigentlich nur mir davon erzählt und gar nicht so ihren Freundinnen oder so. Also hier ist das ja immer also völlig selbstverständlich, wenn man einen Freund hat, dann erzählt man da jedem direkt von. Da musste das dann geheim bleiben, weil das tatsächlich dann Schande auf die Familie wirft. Und dann war das natürlich auch ein Thema, dass viele durch arrangierte Hochzeiten da ja verheiratet, zwangsverheiratet wurden. Obwohl zwangsverheiraten da vielleicht ein bisschen hart ist, das Wort. Also man wird da schon, man lernt sich schon kennen. Also man bekommt irgendwie ein Wochenende Zeit, um sich kennenzulernen. Das ist ein Partner, den die Eltern gut ausgesucht haben. Und den muss man dann heiraten. Wenn man das aber nicht möchte, kann man auch immer noch sagen, nee, der passt gar nicht, den möchte ich halt nicht. So läuft das eben in den Familien, bei denen es gut läuft, kann natürlich auch anders laufen. In meiner Familie war das aber so, dass die Kinder aus Liebe heiraten durften, weil die sehr modern war. Und deswegen durften sie sich ihren Partner aussuchen.
Also die hatten keine Angst, dass da demnächst da so ein arrangierter Partner vor der Tür steht.
Genau, das war bei denen nicht vorhanden. Aber bei Freunden zum Beispiel, also da hat mir meine Gastschwester zum Beispiel auch erzählt, dass manche Freunde ganz unglücklich sind in ihrer Ehe und teilweise auch unglücklich sind, wenn sie einen Freund aus einer niedrigeren Kaste hatten. Also das war da auch ein großes Thema.
Und, weil die Leute Hindus sind und zum Hinduismus eben dieses strenge Kastensystem gehört.
Genau, ne? Das gibt es leider da immer noch nicht ganz so extrem, wie man das aus Indien kennt, aber es ist immer noch vorhanden und ja, man darf eben nicht in eine niedrigere Kaste heiraten und das ist ein großes Problem, wo dann auch viele sehr unglücklich drüber sind. Und teilweise, wenn man sozusagen auch kein festes Einkommen hat, kann man denjenigen auch nicht heiraten. Mein ältester Gastbruder hatte schon 2 Freundinnen, 1 2- und 1 3 Jahre lang, von denen er sich beide trennen musste, weil sie dann verheiratet wurden. Also sie konnten nicht weiterhin zusammenbleiben, weil er eben kein festes Einkommen hatte.
Das ist bedrückend, ne? Die hatten alle Internet, deine Gastgeschwister, ne?
Ja, da hatte ich ziemliches Glück. Also meine Familie war eine der wenigen Familien in diesem kleinen Dorf, die Internet hatte. Und das war auch relativ gut. Also man konnte skypen und natürlich auch bei Facebook und so weiter schreiben. Das lag aber daran, dass mein Gastbruder Computer und IT studiert hat. Also normal ist das nicht. Und meine Gastfamilie gehört auch zu einer der ärmeren Familien. Das wurde dann von dem Onkel bezahlt, der in Amerika arbeitet.
Mhm. Wo hat denn dein Gastbruder dann studiert, in Kathmandu?
Nee, der hat auch in Chitwan studiert. Das ist eine Viertelstunde von dem Dorf, wo ich gelebt habe, war die Uni entfernt. Und meine anderen Gastgeschwister haben beide auch studiert. Meine Gastschwester Mathe und mein Gastbruder Physik. Die waren jetzt beide Lehrer und haben dann auch schon da was verdient, also die Familie finanziell unterstützt. Und nur mein jüngster Gastbruder war jetzt sozusagen noch daran zu studieren.
Das heißt, du hast gesagt, die Familie war ziemlich arm, aber auf Bildung haben die offensichtlich großen Wert gelegt.
Ja, das war denen sehr wichtig. Das haben die auch immer wieder gesagt, dass denen das wichtig ist. Die Kinder waren zwar auf einer öffentlichen Schule, weil sie sich eine private einfach nicht leisten konnten, aber die haben wirklich jeden Cent da zusammengekratzt, um denen die Bildung zu ermöglichen. Und mein Gastbruder, mein Ältester, musste sein Studium auch abbrechen, um zu arbeiten, damit der Kleinere sozusagen, damit dem das Studium ermöglicht wurde, weil das sehr, sehr teuer war. Und das hätte nicht geklappt, wenn der andere auch noch da studiert hätte. Also musste der seinen Traum sozusagen aufgeben für den jüngeren Bruder.
Ist auch nicht so ganz einfach gewesen, sicher.
Nein, auf keinen Fall. Ganz anders als hier.
Du hast mit deiner Familie ein sehr, sehr einfaches Leben dort geteilt. Hast du die Armut als etwas Bedrückendes erlebt?
Nicht direkt. Also ich glaube, dass bei meiner Gastfamilie gab es sozusagen noch irgendwie einen Lichtblick, weil man sich sozusagen gedacht hat oder davon geträumt hat, dass der älteste Gastbruder irgendwann nochmal ins Ausland kann und da dann großes Geld machen kann. Deswegen hat man diese Armut irgendwie nicht so richtig gesehen. Und die Armut herrschte auch nicht so sehr dadurch, dass alle Leute eben so auf dem Niveau waren. Also keiner hatte wirklich viel Geld, keiner ist da groß rumgereist oder so. Jeder hatte da die gleichen Sachen, hat die gleichen Kleidungsstücke getragen. Aber trotzdem kam manchmal so das Thema auf, ja, ich hätte ja gerne mehr zum Anziehen, hat meine Gastschwester zum Beispiel oft rumgemault, weil sie eben auch ja eine Jugendliche ist, wie alle anderen Jugendlichen auf der Welt auch.
Hattest du denn das Gefühl, dass, weil die ja jetzt gar nicht so viel Zeit mit Konsumieren und Shoppen und so einem Zeug verbringen können, Wert auf andere Dinge legen?
Auf jeden Fall. Also mit der Familie habe ich sehr viel geredet. Man hat abends zusammengesessen, anstatt vor dem Fernseher, und hat sich über Dinge unterhalten, die am Tag passiert sind. Das waren oft sehr einfache Themen. Also man hat viel gelacht über Sachen, die passiert sind. Und ja, man war einfach irgendwie so präsenter in der Familie. Es war immer jeder irgendwie zu Hause. Man war nicht abends weg. Man musste auch abends immer um 7 nach Hause kommen. Da war das sehr streng geregelt. Und man hat sich nicht mit so vielen Sachen ablenken können und war dadurch auch mehr mit der Familie zusammen.
Also eine größere Konzentration auf weniger Leute, auf weniger Themen?
Genau, also da war die Ablenkung nicht so groß. Wie wir ist es ja immer, abends wird Fernsehen geguckt, da hat jeder seinen Fernseher auf dem eigenen Zimmer. Da war das dann so, alle haben sich um einen kleinen Fernseher gedrängt, den es dann gab. Teilweise, wenn es keinen Strom gab, war man darauf angewiesen, dann zu reden oder sich irgendwie anders die Zeit zu vertreiben mit Spielen oder sowas.
Ich stelle dir jetzt mal eine ganz allgemeine Frage, aber vielleicht kannst du trotzdem ein paar Sachen sagen. Also wie sind die Menschen allgemein in Nepal, so wie du sie erlebt hast, im Vergleich zu denen hier bei uns in Deutschland?
Die Menschen sind vor allem eines, und das ist entspannt. Also da kann man sich mit einem verabreden und der kommt 2 Stunden später und lässt kein Wort darüber fallen, warum
Musstest
er denn...
Musstest du dich auch erstmal dran gewöhnen, wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war ich dann auch immer noch sauer, aber dann bin ich eben auch 2 Stunden zu spät gekommen und dann war es auch in Ordnung. Dann kam man ja gleichzeitig an. Also da wird sich wenig beschwert. Wenn ein Bus nicht kommt, dann kommt er eben nicht. Dann nimmt man den nächsten. Das ist nicht so wie hier, dass man sich irgendwie über alles beschwert und alles ist schlecht. Man nimmt alles irgendwie so hin, wie es eben gerade ist. Also wenn jetzt mal eine Sache nicht da ist, es gibt jetzt mal keinen Reis, dann isst man eben was anderes, oder wenn es kalt ist, dann ist es eben kalt, dann wird das auch nicht wirklich geändert. Also die haben auch nicht irgendwie immer so das Gefühl, dass man alles weiterentwickeln muss und verbessern muss, sondern bleiben immer so auf dem Stand, wie sie eben sind, und ja, sind damit eigentlich auch zufrieden und glücklich.
Luisa Pfeifenschneider, die ist zu Gast heute in der Sternzeit, einmal Nepal und zurück, und gleich als nächstes versuchen wir uns noch an einem kleinen Fazit.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
Einmal Nepal und zurück. Luisa Pfeifenschneider ist schon eine ganze Weile aus Nepal zurück. Mittlerweile ist es 1 Monat her, dass du wiedergekommen bist. Das heißt, du hattest Zeit, diese vielen, vielen Eindrücke, die du da aus Südasien mitgebracht hast, etwas sacken zu lassen. Erstmal die Frage, würdest du das Ganze nochmal so machen?
Auf alle Fälle. Also ich würde es genauso, wie es war, nochmal wiederholen. Ich habe da eigentlich keine Sachen, die ich nicht so machen würde, die ich anders machen würde.
Würdest du sogar so weit gehen und sagen, da könnte ich auch mal für länger leben?
Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Also es ist eben sehr einfach, da zu leben, weil alles sehr günstig ist. Und deswegen kann man da auch gut mal ein Jahr bleiben und einfach nur rumreisen oder nochmal ein freiwilliges Projekt machen für ein Jahr. Also dann für längere Zeit, dass man da wirklich was Größeres erreichen kann. Also das, mit dem Gedanken spiele ich auf jeden Fall.
Weil du ein bisschen unzufrieden warst mit dem, was du da gesehen hast in den Schulen, und du denkst, da könnte man noch einiges mehr machen.
Genau, beim Bildungssystem ist auf jeden Fall noch viel auszubauen. Also das ist ganz anders als hier. Man lernt da viel mehr auswendig und nicht irgendwie so im Kontext. Man könnte keine freien Texte da schreiben. Und wenn man wirklich mal eine Klasse ein Jahr lang begleiten würde, könnte man da schon, glaube ich, ziemlich viel ändern. Also das wäre ein Punkt, den ich da gerne nochmal machen würde, wenn ich Zeit habe.
Was würdest du heute sagen? Bist du als eine andere Luisa wiedergekommen, als du da hingefahren warst?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht merkt man es mir nicht so an und meine Freunde sagen auch, ja, du hast dich ja gar nicht verändert, aber innerlich verändert man sich natürlich schon. Also zum Beispiel wurde meine Geduld auf die Probe gestellt, weil ich eine Nacht noch in Delhi übernachten musste, weil ich meinen Flieger verpasst habe. Und da hat es mich irgendwie so wenig interessiert, dass ich jetzt noch einen Tag da warten muss. Also ich war so tiefenentspannt, dass ich das gar nicht so richtig ja, auf mich zukommen lassen habe oder mich da gar nicht so richtig dran gestört habe. Ich warte viel geduldiger. Ich war früher ein sehr ungeduldiger Mensch und kann jetzt viel besser warten. Und irgendwie sehe ich auch die Welt so ein bisschen mit anderen Augen. Also man geht bewusster an Sachen ran, man macht weniger. Dadurch, dass die Menschen da so entspannt sind, ja, sieht man die Sachen und plant nicht schon so 10 Sachen im Voraus und ist gar nicht bei der Sache selbst jetzt und hier.
Bleibst du weiter mit den Leuten, die dir am nächsten waren, also vor allen Dingen deiner Gastfamilie vor Ort, in Kontakt?
Ich will es hoffen. Also momentan schreibe ich sehr viel mit meiner Gastfamilie und auch mit meinen nepalesischen Freunden da drüben über Facebook und ja, WhatsApp und so weiter. Das ist auch sehr einfach eigentlich. Also die haben da teilweise schon dann Internet und sind da auch sehr hinterher, den Kontakt zu halten.
Luisa Pfeifenschneider, ganz vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast von deiner Zeit in Nepal. Und zum Schluss dieses Berichts darfst du dir jetzt auch noch eine Musik wünschen.
Ja, super, dann wünsche ich mir Till the End von Toto.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück.
Einmal Nepal und zurück. Luisa Pfeifenschneider ist schon eine ganze Weile aus Nepal zurück. Mittlerweile ist es ein Monat her, dass du wiedergekommen bist. Das heißt, du hattest Zeit, diese vielen, vielen Eindrücke, die du da aus Südasien mitgebracht hast, etwas sacken zu lassen. Erstmal die Frage, würdest du das Ganze nochmal so machen?
Auf alle Fälle. Also ich würde es genauso wie es war nochmal wiederholen. Ich habe da eigentlich keine Sachen, die ich nicht so machen würde, die ich anders machen würde.
Würdest du sogar so weit gehen und sagen, da könnte ich auch mal für länger leben?
Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Also es ist eben sehr einfach da zu leben, weil alles sehr günstig ist. Und deswegen kann man da auch gut mal ein Jahr bleiben und einfach nur rumreisen oder nochmal ein freiwilliges Projekt machen für ein Jahr, also dann für längere Zeit, dass man da wirklich was Größeres erreichen kann. Also das, mit dem Gedanken spiele ich auf jeden Fall.
Weil du ein bisschen unzufrieden warst, ja, mit dem, was du da gesehen hast in den Schulen und du denkst, da könnte man noch einiges mehr machen.
Genau, beim Bildungssystem ist auf jeden Fall noch viel auszubauen. Also das ist ganz anders als hier. Man lernt da viel mehr auswendig und nicht irgendwie so im Kontext. Man könnte keine freien Texte da schreiben. Und wenn man wirklich mal eine Klasse ein Jahr lang begleiten würde, könnte man da schon, glaube ich, ziemlich viel ändern. Also das wäre ein Punkt, den ich da gerne nochmal machen würde, wenn ich Zeit habe.
Was würdest du heute sagen? Bist du als eine andere Luisa wiedergekommen, als du da hingefahren warst?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht merkt man es mir nicht so an und meine Freunde sagen auch, ja, du hast dich ja gar nicht verändert, aber innerlich verändert man sich natürlich schon. Also zum Beispiel wurde meine Geduld auf die Probe gestellt, weil ich eine Nacht noch in Delhi übernachten musste, weil ich meinen Flieger verpasst habe. Und da hat es mich irgendwie so wenig interessiert, dass ich jetzt noch einen Tag da warten muss. Also ich war so tiefenentspannt, dass ich das gar nicht so richtig ja, auf mich zukommen lassen habe oder mich da gar nicht so richtig dran gestört habe. Ich warte viel geduldiger. Ich war früher ein sehr ungeduldiger Mensch und kann jetzt viel besser warten. Und irgendwie sehe ich auch die Welt so ein bisschen mit anderen Augen. Also man geht bewusster an Sachen ran, man macht weniger. Dadurch, dass die Menschen da so entspannt sind, ja, sieht man die Sachen und plant nicht schon so 10 Sachen im Voraus und ist gar nicht bei der Sache selbst jetzt und hier.
Bleibst du weiter mit den Leuten, die dir am nächsten waren, also vor allen Dingen deiner Gastfamilie vor Ort, in Kontakt?
Ich will es hoffen. Also momentan schreibe ich sehr viel mit meiner Gastfamilie und auch mit meinen nepalesischen Freunden da drüben über Facebook und ja, WhatsApp und so weiter. Das ist auch sehr einfach eigentlich. Also die haben da teilweise schon dann Internet und sind da auch sehr hinterher, den Kontakt zu halten.
Luisa Pfeifenschneider, ganz vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast von deiner Zeit in Nepal und die Sendung von heute, die kann man auch nachhören. Wer das will, der kann das ganz leicht tun und zwar wie, Luisa?
Und zwar auf domradio-sternzeit.de und dort können Sie sich auch den Podcast runterladen.
Wir sagen jetzt vielen Dank fürs Zuhören und wünschen schon mal ein schönes Wochenende und wir, das sind
Luisa Pfeifenschneider
und Hilde Regeniter. Tschüss.
Tschüss.